Herzlich willkommen zum Sommergespräch. Auf Radio Klassik Stephansdom begrüße ich die neue Professorin für Fundamentaltheologie in Graz. Seit April, glaube ich, sind Sie erst da. Ihr Name ist Martina Beer. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank, Frau Jello, für die Einladung.
Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, wie man in unserer Zeit noch verantwortungsvoll von Gott sprechen kann, und zwar in einer modernen städtischen Gesellschaft. Sie haben sich damit befasst, urbane Logik und Theologik. Was das bedeutet, werden Sie uns noch erklären. Wir wollen Sie ein bisschen persönlich kennenlernen und wir wollen vielleicht gleich als erstes darüber sprechen. Die Universität Graz, die katholische Fakultät, hat einen Gender-Schwerpunkt, einen Schwerpunkt in Richtung Frauen- und Geschlechterforschung. Und diese Frage Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit hat in unserer Gesellschaft durch diese 2 Jahre Pandemie vielleicht noch einmal an Brisanz gewonnen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das wichtiger geworden? Warum?
Ja, genau. Also die Pandemie, die hat ganz arg gezeigt, dass das, was die Soziologen sagen, dass die Geschlechterkategorie eine ganz fundamentale Dimension hat. Das heißt, dass die Tatsache, ob man Mann oder Frau oder intersexuell, je nachdem, welche geschlechtliche Identität man hat, dass die einen ganz existenziell betrifft und die Gesellschaft ganz fundamental prägt und strukturiert. Und in der Pandemie wurde das wie im Brennglas nochmal deutlich, dass wir tatsächlich doch in einer patriarchal geprägten Gesellschaft leben. Also ich denke an die Berichte darüber, dass die Gewalt in Familien oder Gewalt gegenüber Frauen während der Pandemie zugenommen hat. Und ich denke daran, dass viele Frauen berichtet haben, dass an ihnen dann hauptsächlich die Hausarbeit und die Familienarbeit hängen geblieben ist, obwohl sie gleichzeitig oft auch berufstätig waren. Also gerade an der Universität gab es dann viele Berichte, dass männliche Kollegen ganz viel Publikationen gemacht haben und weibliche Kolleginnen weniger produziert haben in der Zeit, weil sie eben oft eingebunden waren dann in die Familienarbeit. Und also jetzt allein so von diesem arbeitstechnischen Output konnte man sehr gut ablesen, wie patriarchal doch noch unsere Gesellschaft geprägt ist. Ja, und beim Thema Gewalt gegenüber Frauen oder auch Kindern ist es ja so, dass Gewalt aus psychologischer Sicht gegenüber Frauen oft an das Thema Macht gebunden ist. Und da steht sozusagen die Hypothese im Raum, wenn sich Männer hauptsächlich ohnmächtig gefühlt haben in der Pandemie, was uns ja alle betroffen hat, und die Politik ja auch mit Raumstrategien gearbeitet hat, also dass man eben versucht hat, die Raumdimension einzugrenzen, sodass man eben hauptsächlich nur noch zu Hause gelebt hat, und dass sich da eben dann dieses Problem der Unmacht oder der Macht so kulminiert hat, dass diese Gewalt gegenüber Schwächeren ausgeübt worden ist. Und das ist halt dann eben die Frau oder die Ehefrau. Und in dem Punkt wird dann auch nochmal deutlich, dass man die Frauen nach wie vor eben eher als das schwache Geschlecht betrachtet. Und insofern hat eben diese theologische Geschlechter- und Frauenforschung nach wie vor eine ganz große Brisanz und Relevanz, weil sie versucht eben auch aufzuweisen, inwiefern auch Religion eine Ursache an diesen fixen Rollenbildern in unserer Gesellschaft hat. Also inwiefern hat das Christentum dazu beigetragen, dass die Frau nach wie vor noch eine nachgeordnete oder sogar auch untergeordnete Rolle spielt oder dass ihr zugewiesener Platz eben der Haushalt sein soll.
Da sind wir vielleicht eh schon bei dem, was ich Sie als nächstes fragen wollte. Wie konkret, wie muss man sich das konkret vorstellen an der katholischen Fakultät, wenn es da also so eine Gender-Schwerpunkt-Thematik gibt? Wie äußert sich das?
In erster Linie natürlich in der Forschung. Also das heißt, es gibt Doktorandinnen oder Doktoranden, die zu einem speziellen Thema im Bereich der theologischen Frauen- und Geschlechterforschung arbeiten oder eben Professorinnen oder Professoren, die dazu Forschungsprojekte machen. Und der andere Bereich ist natürlich die Lehre, dass eben auch dort dann die Erkenntnisse der Forschung einfließen. Und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, dass theologische Frauen- und Geschlechterforschung versucht zu analysieren, inwiefern die Religion, also sprich hier das Christentum, Ursache von fixierten Rollenbildern ist. Und sie versucht natürlich auch zu erforschen, welche Maßnahmen man dagegen ergreifen kann, dass solche fixierten Rollenbilder, die die Religion über die Tradition oder über die Kirchengeschichte hinweg transportiert hat, aufgebrochen werden kann, sodass dieses Ziel der Gleichberechtigung erreicht werden kann, auch in der Religion. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Forschungsfelder. Was mich jetzt persönlich interessiert, ist zum Beispiel das Gottesbild. Also inwiefern reden wir nur vom männlichen Gott oder inwiefern können wir auch die Ergebnisse Erkenntnisse der biblischen Exegese aufnehmen, dass Gott auch im Alten Testament mit weiblichen Metaphern belegt worden ist. Und was bedeutet das dann eben für die Gotteslehre? Also was bedeutet das dann für die Rede von Gott in unserer Zeit? Und meiner Ansicht nach muss man eben Gott zudenken, dass er männliche und weibliche Aspekte in sich trägt, aber zugleich auch diese männliche und weibliche Aspekte transzendiert, weil wir sonst wieder ganz schnell bei menschlichen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sind und die dann in das Gottesbild hinein transportieren. Und wenn wir aber diese Maßgabe ernst nehmen, dass Gott all das übersteigt, was wir überhaupt denken können, dann finde ich oder bin der Meinung, dass Gott auch nochmal diese Männlichkeits-Weiblichkeits-Metaphern, Sprachbilder übersteigen muss und nochmal ganz anders ist.
Vielleicht kurz an konkreten Begriffen, also dass man sagt Vater unser und dann doch der Liebende und Beschützende oder so. Oder der strenge Richter und die Henne, die ihre Küken beschützt. Oder diese Bilder meinen Sie?
Genau, Sie haben es ganz richtig angesprochen, dass es eben diese Sprachbilder oder diese Metaphern im Alten Testament für Gott gibt oder eben auch dieses Sprachbild, dass Gott ja wie eine gute Bärin ist. Einfach weibliche Metaphern, die für Mütterlichkeit stehen und die sind ja eben ganz lang vernachlässigt worden und so kann man heute auch mit gutem Gewissen beten, Vater, Mutter, unser, weil also wenn man sich rückbesinnt auf das Alte Testament, kann man sehr wohl davon ausgehen, dass Gott väterlich und mütterlich oder männlich und weiblich konnotiert ist. Also interessant wird es eben dann, wenn man diese fixierten Geschlechterbilder aufbricht. Und deswegen habe ich vorher auch gesagt, also dass ich glaube, dass Gott diese Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder nochmal transzendiert. Also eben in unserer Kultur ist Väterlichkeit mit Strenge verbunden. Aber wir wissen aus unserer Lebenswirklichkeit, dass nicht alle Väter streng sind, dass das eben auch so fixierte Rollenbilder sind, die in unserer Gesellschaft präsent sind und dass man die dann auf den Vater Gott übertragen hat oder auf das Väterliche in Gott. Aber genau das Väterliche kann genauso gut mit Barmherzigkeit verbunden werden oder wird es ja auch. Und dafür ist eben, wie gesagt, die Bibel eine sehr gute Quelle oder eben auch die Rückbesinnung auf Jesus von Nazareth. Für ihn war der Vater ja der liebende Vater und ganz stark verbunden mit dieser Barmherzigkeit, mit dieser bedingungslosen Liebe, die Jesus gegenüber allen praktiziert hat. Und dass diese Liebe eben aus dieser Quelle dieses Gottes stammt, den er eben dann Vater genannt hat.
Vielleicht sollten wir noch ein Wort zu diesem Begriff Gender sagen. Wie definieren Sie das? Ist das dieses Übersteigen von Rollenbildern, die wir irgendwann mal festgelegt haben?
Also Gender bedeutet ja auf Deutsch Geschlecht, also ist eben ein Begriff aus der angelsächsischen Forschung und wollte eigentlich ursprünglich die soziale Konstruktion von Geschlechtlichkeit in der Gesellschaft definieren. Also das heißt, die Genderforschung, die Geschlechterforschung geht davon aus, dass Rollenbilder von der Gesellschaft konstruiert worden sind. Also zum Weiblichkeit gehört das Emotionale und das Rückgebundensein an Familie und Haushalt. Und zum Männlichen gehört es, hinaus in die Welt zu gehen und für die Öffentlichkeit, für den Staat, für die Politik da zu sein. Und das sind aber Konstruktionen. Das hat diese Genderforschung sozusagen aufgedeckt und dekonstruiert sozusagen. Dekonstruiert auch in dem Sinne, als sie gesagt hat, diese fixen Rollenbilder kann man aufbrechen. Also ich kann selber meine Geschlechtlichkeit gestalten, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt biologisch männlich, weiblich oder intersexuell bin.
Für
oder
die transsexuell. Kirche ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Mhm. Viele heutzutage sagen, dass die Zukunft der Kirche sich, da ist die katholische Kirche gemeint, sich an dieser Frauenfrage entscheiden wird, dass sich da viel ändern wird müssen. Wie sehen Sie das? Und was mich auch interessieren würde, wie sehen das Studierende heutzutage?
Ja, also ich denke nicht, dass sich die Zukunft der Kirche an der Frauenfrage entscheiden wird, weil diese Behauptung, das ist so eine typische Behauptung des deutschsprachigen Raumes oder vor allem auch aus Deutschland selber, wo ja gerade ganz hitzig die Rolle der Frau diskutiert wird oder durch Publizistinnen wie Christiane Florin diese Diskriminierung der Frau in der katholischen Kirche nochmal ganz stark unterstrichen und hervorgehoben wird und quasi wie so ein Tsunami auch in Deutschland oder überhaupt auch im deutschsprachigen Raum ausgelöst hat. Ich glaube eher, die Zukunft der Kirche wird sich daran bemessen, ob es die römisch-katholische Kirche schafft, sich der Moderne zu öffnen. Und das impliziert dann natürlich auch die Frauenfrage. Also Moderne bedeutet ja eben, dass man sich einsetzt für gleiche Möglichkeitsbedingungen von jedweden Menschen. Und das bedeutet eben auch, ob dann die Frauen Zugang zu allen Diensten und Ämtern in der römisch-katholischen Kirche bekommen werden. Also es ist das eine, ob die römisch-katholische Kirche es schafft, sich der Moderne oder der Entwicklung in der modernen Gesellschaft zu öffnen. Und das andere ist, wie sie es schafft, mit dem Missbrauchsskandal umzugehen. Also ob sie weiterhin versucht, kirchliche Machtstrukturen zu bewahren oder ob sie wirklich sich auf die Seite der Opfer stellt und versucht, eine Opferperspektive einzunehmen. Ich habe ja Stadtforschung gemacht und von dem her ist mir der Unterschied zwischen Stadt und Land sehr wohl bewusst. Und wenn man eben auf das Land schaut, da gibt es sehr viel Traditionen, die eben auch beinhalten, dass man sich an traditionellen Frauenbilder und Männerbilder hängt oder wenn man in andere Kontinente schaut, wo mehr die Emanzipationsbewegung der Frau noch gar nicht so stark ist oder so vergleichbar stark ist wie jetzt in Westeuropa, dann kann man eben nicht unbedingt behaupten, dass die Zukunft der Kirche an der Frauenfrage hängt.
Das ist eine Zuspitzung, aber es würde das beinhalten, was Sie ausgedrückt haben.
Ja.
Und wie sehen Ihre Studierenden das? Ist da auch dieses Frauenthema so wichtig, wie es uns momentan so präsentiert wird, eben gerade auch mit den Diskussionen in Deutschland? In Österreich ist das ja noch nicht so heiß.
Bevor ich nach Graz gekommen bin, war ich ja in Berlin und da hat dieses Thema eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also da hat ja an der Uni, genau bei den Studierenden, da hatte ich ganz viele, also Studentinnen und männliche Studenten auch, wo das ganz oft Thema in den Seminaren und Vorlesungen war, wie die römisch-katholische Kirche dazu steht. Und dass ja die Haltung des katholischen Lehramtes gegenüber der Frau einfach auf Unverständnis gestoßen ist. Also dass da nach wie vor so ein marianisches Frauenbild gepflegt wird oder als Vorbild hingestellt wird, das ist einfach nicht mehr vereinbar mit dem Frauenbild einer säkularen Gesellschaft. Und viele Studierende sind da nicht mehr bereit, diesen Spagat zu machen, gerade auch wenn sie an die Schule müssen und oder gehen wollen, sagen wir es mal so, und Religion unterrichten möchten und die römisch-katholische Kirche vertreten sollen, ist es für viele gar nicht mehr vermittelbar, dass die römisch-katholische Kirche das so ein vormodernes Frauenbild pflegt.
Ja, mich würde auch noch interessieren, wie Sie persönlich das erlebt haben. Sie haben eine Universitätskarriere, jetzt haben Sie einen Lehrstuhl in Graz. Mhm. Sie haben aber auch Familie, ein Kind. Mhm. Wie haben Sie dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit und Diskriminierung der Frau in Ihrem Karriereweg, jetzt auch in der Kirche, persönlich erlebt?
Mhm. Also an der Universität ging es mir bisher wirklich sehr, sehr gut. Es ist eher vielleicht diese Tatsache noch, dass wenn man frisch anfängt zu promovieren, dass dann männliche Professoren mich eben nicht als das wahrgenommen haben, als was ich gerne wahrgenommen worden wäre, nämlich als interessierte Forscherin sozusagen, die interessiert ist an theologischen Themen und da weiterzukommen. Ja, einfach als junge, attraktive Studentin oder Doktorandin. Das ist mir leider öfters begegnet. Aber das hat dann eher was mit Sexismus zu tun als mit unfairer Behandlung.
Jetzt, muss man mehr leisten? Muss man mehr publizieren?
Nein, das habe ich nicht so erlebt. Also was jetzt eher dann bei den Bewerbungen auf eine Professur dann deutlich geworden ist, dass ich da mit einem sehr großen Selbstbewusstsein auftreten musste, um überzeugend zu wirken. Wenn man sozusagen in die Machtbereiche der Universität eintreten möchte, dann muss man schon sehr überzeugend und klar und so selbstbewusst einfach auftreten und deutlich machen, dass ich mich auch selber kompetent fühle, eine Professur anzunehmen oder einen Fachbereich zu leiten und so weiter.
Haben Sie offensichtlich dann so hingekriegt.
Genau, ne? Ja, aber auch durch ein Frauennetzwerk. Also in Berlin gibt es ein gutes Netzwerk, was ein Mentoring-Programm betreibt für angehende Professorinnen. Und da habe ich ein sehr gutes Coaching auch erfahren. Und das würde ich jetzt auch heute allen angehenden Wissenschaftlerinnen empfehlen, so etwas zu machen, weil das doch sehr stärkend ist und viel Rückenwind gibt. Und man eben dann auch in ein Frauennetzwerk eingebunden ist oder überhaupt in ein Netzwerk, was von männlicher Seite ja oft gang und gäbe ist, dass sie männliche Netzwerke haben und sich dann gegenseitig unterstützen und sich Tipps geben, wie man sich zu verhalten hat oder was man sagen muss oder auf wen man sich zu beziehen hat.
Und wie geht das dann, wenn man auch noch ein Kind möchte? Und wie bringt man dann diese Uni-Karriere weiter voran?
Ja, ich habe ein kleines Kind und im Moment geht es sehr gut, weil ich einen Mann habe, der mich unterstützt und der sehr viel Sorge hat um unser Kind. Und wir leben aktuell noch in der Schweiz. Wir werden im Sommer umziehen. Und in der Schweiz haben wir eben auch da auch ein gutes Netzwerk an Familie oder Familienangehörigen, die auch immer wieder auf unser Kind aufpassen. Also ohne das wäre es kaum möglich. Und was mich jetzt in Graz erwartet, das ist eine sehr familienfreundliche Universität. Also das ist unglaublich, was ich da schon an Verständnis entgegengebracht bekommen habe. Also bis dahin, dass ich das Kind auch notfalls zum Professorium mitbringen könnte. Also das ist eben wie eine Lehrerkonferenz an der Schule, wo die Kollegen dann echt schon gesagt haben, dass ich notfalls das Kindchen auch mitbringen kann. Und da finde ich, dass das ist so toll fortgeschritten. Also ich habe in Tübingen studiert, da wäre das unvorstellbar gewesen, weil das halt noch so sehr traditionelle Einstellung war gegenüber einer Professur, wo man ganz wenig Raum Frauen oder vor allem auch Professorinnen mit Kindern gegeben hat. Also damals gab es auch eigentlich noch gar keine Professorinnen mit Kindern. Das kommt, glaube ich, erst jetzt so langsam. Also insofern kann ich mich jetzt dann auch auf Graz freuen, weil ich da wirklich Rückhalt bekommen werde von der Fakultät und von der Uni.
Dann wird es auch gelebt und praktiziert, ja. Woran geforscht, ja. und was gelebt.
Definitiv, ist. Ja, definitiv. Also es ist wirklich ein Sechser in Lotto, die Universität Graz.
Sie haben Ihre Dissertation über Gottebenbildlichkeit geschrieben. Diese biblische Vorstellung, dass der Mensch, dass Mann und Frau Gottes Ebenbild sind, das ist ja eigentlich etwas total Revolutionäres, wenn man sich vorstellt, dass das Jahrhunderte vor Christus, also weiß nicht, 600-700 Jahre vor Christi Geburt wurde das so formuliert. Mhm. Und in unserer Zeit, vorhin haben wir gesagt, in der Pandemie hat sich gezeigt, wir sind immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft. Glauben Sie, hat dieser Satz da auch aus der Bibel diese Kraft, auch heute noch was zu verändern? Es könnte ja selbst aus der Kirche oder aus unserer biblischen Tradition selber kommen.
Mhm. Ja, Sie sprechen da was ganz Wichtiges an und Sie haben es eigentlich auch schon super auf den Punkt gebracht. Also ich habe eben zu diesem Thema promoviert, weil mich das auch fasziniert hat, was wir da eigentlich für ein biblisches Erbe haben. Also ich rede davon, dass wir Menschen eben Bilder Gottes sind. Und ich finde eigentlich, dass es bis heute viel zu sehr vernachlässigt wird in der Kirche, weil in der Kirche oft davon die Rede ist, dass wir Sünder sind und dass wir arme kleine Menschen sind, die auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Und in der Rede von dieser Ebenbildung, Bildlichkeit steckt ja so ein großes Potenzial, also dass Gott uns ein ganz großes Erbe mit auf den Weg gegeben hat, dass wir jesuanisch ausgedrückt oder mit den Worten des Johannesevangeliums tatsächlich Kinder Gottes sind und dass wir eben mit diesem Potenzial was machen können auf dieser Erde. Und das kommt leider bis heute viel zu wenig zur Geltung in der Kirche. Und ich finde das eigentlich ein ganz großes Empowerment, wenn man das nochmal stärker machen würde. Und gerade auch in Bezug auf die Frauen, weil eben, wir hatten ja anfangs schon davon gesprochen, dass auch die christliche Religion ganz stark mit daran beteiligt war, dass Frauen eben nachgeordnet oder untergeordnet worden sind und dass das auch noch als tugendhaft bezeichnet worden ist, wenn Frauen sich zurückgenommen haben und wenn diese Rede von dieser Gottebenbildlichkeit nochmal stärker werden würde, würden wir, glaube ich, da auch wirklich eine kleine Revolution erleben in der Kirche und vielleicht sogar auch in der Gesellschaft.
Ihr anderer großer Schwerpunkt für Ihre Habilitationsschrift waren Städte, städtische Gesellschaften und die Theologie und der Zusammenhang. Ich habe mir gedacht, in Ihrem Leben gibt es ja schon viele Stationen in verschiedenen Städten, auch in Südamerika, in der Schweiz waren Sie. Sie waren zuvor in Berlin, jetzt kommen Sie nach Graz. Mhm. Wie nehmen Sie eigentlich Städte wahr? Nehmen Sie da wahr, sind die jung oder alt oder stinkt's oder ist es grün oder geht's da schnell zu oder langsam? Wie nehmen Sie Städte wahr und kommt Gott da irgendwo vor in diesen Städten, wenn Sie so eine Stadt auf sich wirken lassen?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich nehme Städte als erstes über die Menschen und die Atmosphäre, die sie verbreiten, wahr. Also sind die Menschen offen, aufgeschlossen? Sind sie zu stark mit sich beschäftigt oder in sich verschlossen? Und dann auch ganz arg, wie ist die Architektur? Wie sind die Gebäude? Sind das offene, ansprechende Gebäude? Ganz arg postmoderne Gebäude? Welche Wirkung haben die dann auf mich? Bewirken die, dass ich mich auch selber öffne der Stadt und den Menschen gegenüber? Und jetzt gerade in Berlin, da war mein erster Eindruck, dass die Stadt sehr viel mit Armut zu kämpfen hat und auch sehr dreckig ist. Also ich kam ja quasi dann von Winterthur und Zürich nach Berlin und die Schweiz ist ja ein sehr wohlhabendes Land und die Städte sind da extrem sauber und man sieht ganz wenig arme Menschen. Aber dennoch sind die Berliner sehr offen im Vergleich eben zu Zürichern oder zu Winterthurern. Also man kommt da viel schneller ins Gespräch und das wiederum hat dann zum Beispiel diese Stadt Berlin sehr sympathisch gemacht und da habe ich sie auch lieben gelernt. Und bei Graz hatte ich jetzt den Eindruck, dass das eine sehr lebendige und offene Stadt ist. Also dass es da ganz, ganz leicht ist, mit Menschen in Kontakt und in Gespräch zu kommen.
In Südamerika? Spanien waren
ja,
Sie auch lange?
Ja, genau. Also ich war ein Jahr in Madrid. Ja, Spanien und Lateinamerika, das sind Städte, die mich auf der Herzensebene treffen, würde ich jetzt mal sagen, weil mir allein schon die Sprache sehr zusagt. Und insofern stechen diese Städte dann, also trotz der ganzen Armut auch, die Städte und vor allem die Megastädte in Lateinamerika haben, also durch ihre Freundlichkeit und Offenheit heraus. Also das muss man wirklich, glaube ich, selber einmal erlebt haben.
Die meisten Städte haben ja doch noch irgendwo in der Mitte eine Kirche. Wir haben uns jetzt auch unten am Riesentor vom Stephansdom getroffen. Inwiefern kommt in diesen Städten, die Sie so erlebt haben, Gott noch vor oder die Kirche oder Glaube?
Also das große Problem von Großstädten in der Moderne oder jetzt auch in der Spätmoderne ist ja, dass gerade dort die Mitgliedschaft stark nachlässt. Also gerade die sind von dem Phänomen der säkularen Gesellschaft betroffen oder da zeigt sich das vor allem, dass wir in einer säkularen Gesellschaft inzwischen leben. Und insofern spielt Kirche da hauptsächlich, denke ich, nur noch eine Rolle in der Diakonie. Also das heißt, dass eben Kirche tatsächlich armen Menschen weiterhilft. Soziale Einrichtungen und natürlich, dass es Mitglieder gibt, die regelmäßig dann an den sonntäglichen Gottesdiensten teilnehmen oder Teil einer Pfarrei sind und dort aktiv mitwirken. Aber wie gesagt, das ist eben ganz stark im Abnehmen begriffen. In der Forschung, die ich eben gemacht habe zur Theologie der Stadt, geht es eben darum, auch Kirche eben jenseits von Kirchenmauern oder eben dann auch von Diakonie zu finden. Da gibt es eben auch eine neue Richtung, die eben versucht zu sagen, ja, Transzendenz, also Gottesbegegnung, kann überall in der Stadt stattfinden, also in zwischenmenschlichen Begegnungen, aber auch eben an Plätzen oder Orten, wo man plötzlich einfach ergriffen wird von etwas, was größer ist als man selber. Und diese Entdeckungsmethode in der Stadt, die habe ich eben auch in Lateinamerika auf meinen Forschungsreisen kennengelernt, weil eben gerade in diesen Megastädten wie Mexico City, die ja über 20 Millionen Einwohner haben, schon in den 90er Jahren klar wurde, dass die Stadt so eine große Wirkung auf die Religiosität der Menschen haben, dass die Menschen gar nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehen und dass die sich jetzt andere Orte der Transzendenz in der Stadt suchen.
Und was erzählen Menschen da? Ist es dann zum Beispiel nicht im Dom, sondern am Donaukanal oder ich weiß nicht, oder bei der Begegnung mit einem Bettler oder was,
ja,
könnte
genau.
Das sein? Oder?
Genau, also in Berlin gibt es tatsächlich sogenannte Exerzitien in der Stadt. Das bedeutet, dass man tatsächlich also auf die Straße geht, mit Obdachlosen ins Gespräch kommt, unter der Vorgabe dieses Satzes, den Jesus gesagt hat, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, oder dass man eben im anderen Jesus begegnet. Also es ist eben so eine mystische oder mystagogische Zugangsweise. Und dasselbe habe ich auch in Lateinamerika kennengelernt. Also dieses mit Menschen, auch mit Straßenkindern ins Gespräch zu kommen und einfach bei ihnen zu sein und ja zu schauen, was sich dann im Gespräch auch oder in der Begegnung entwickelt. Oder jetzt ganz jüngst, weil wir ja auch so ein Gender-Thema jetzt auch haben für dieses Gespräch. Jüngst habe ich in Zürich eine ganz interessante Begegnung gehabt mit einer ehemaligen Studentin aus der Schweiz, die Ordensschwester ist. Die hat sich in der Pandemie um die Prostituierten im Rotlichtmilieu in Zürich gekümmert. Also die hatten ja ein Berufsverbot während der Lockdowns und das bedeutete für viele, dass sie kein Einkommen mehr haben und teilweise dann eben auf der Straße gelandet sind. Und diese Ordensschwester, die hat eh schon Gassenarbeit, nennt sich das in der Schweiz, gemacht. Das heißt, dass sie eben sich gekümmert hat um Obdachlose, Drogensüchtige und geschaut hat, wie man denen sozusagen weiterhelfen kann mit Lebensmitteln oder sonstigen Hygieneartikeln. Und die hat es eben dann, diese Gassenarbeit, ausgeweitet direkt auf die Prostituierten. Und die hatte eben auch diesen mystagogischen Zugriff, also dass man im anderen Jesus entdecken kann und begegnen kann. Und die hat da eine Riesenbewegung losgetreten in der Schweiz, die viele Menschen so angesprochen hat, dass diejenigen, die gar nichts mehr mit der katholischen Kirche zu tun hatten, dann plötzlich gesagt haben, sie möchten da freiwillig mithelfen und Essen, Lebensmittel verteilen, warme Mahlzeiten ausgeben oder auch Geld spenden, weil sie eben sehen, dass in diesem Engagement etwas von diesem Reich Gottes aufleuchtet, von dem Jesus gesprochen hat oder was sie eigentlich auch ursprünglich an Jesus oder an der Kirche fasziniert hat, diese Rede, dass man sich um die Bedürftigen oder um die hilfebedürftigen Nächsten kümmert. Ganz wichtiges Beispiel auch nochmal eben in Milieus, die als randständig bezeichnet werden, die so auch nicht Teil von einer Kirchengemeinde oder Pfarrei sind, dass die dann plötzlich in den Mittelpunkt gerückt wird und dass man Jesus in ihnen sehen kann oder damit eben dann auch Gottes Begegnungen erfahren kann.
Danke ich Ihnen mal sehr für das Gespräch. Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Jeller, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.